Live aus dem Radio 1 Studio im Admiralspalast. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Das war Musik vom neuen Album der Mighty Mocambos, das heißt Showdown, und da sind schon einige illustre Gäste dabei, zum Beispiel Afrika Bambaataa ist zu hören auf zwei Stücken, aber das hier ist nochmal was ganz Besonderes gewesen, Road to Earth, da ist nämlich der legendäre Peter Thomas dran beteiligt. Da ich ihm das schon offen erwähnte und mich nur Fragezeichen anblickten, Peter Thomas ist der Typ, der unter anderem die Raumpatrouille Musik gemacht hat, damals in den 60er Jahren, und solche Geschichten, Edgar Wallace Soundtracks. Wir Älteren erinnern uns daran, meine Gäste heute Abend irgendwie nicht, aber wir sind ja auch alle hier, um was zu lernen, was mitzunehmen auch, und dann weiterzumachen, auf dem Gelernten aufbauen und gucken, was draus wird. Und gleich lernen kann man Folgendes, nämlich dass nächste Woche kein Soundcheck stattfindet. Karfreitag, nicht, dass meine Religion mir das verbieten würde, aber die Finanzen der großen Anstalt lassen es nicht zu. Es muss ein wenig gespart werden, unter anderem auch an dieser Sendung. Deswegen nächste Woche keine neuen Platten zu dieser Sendezeit. Heute aber gibt es neue Platten, nämlich von Jonathan Jeremiah, den Sonics, Sufjan Stevens und Erfolg. Und das Ganze heute Abend mit Sebastian Leber, direkt eingeflogen aus Namibia, heute Abend extra für diese Sendung vom Tagesspiegel. Schönen guten Abend.
Hallo, hi.
Stimmt wirklich, ne? Heute gelandet.
Ja, und ich bin noch ein bisschen wirr im Kopf, weil ich eine Schlaftablette genommen habe.
Was?
Also wenn ich jetzt zu viel Unsinn rede, bitte schiebt es darauf.
Unglaublich. Drogen sind ja nicht zugelassen in dieser Sendung, es sei denn, sie heißen Jägermeister. Aber gut. Rabia Weiser von Zeit Online ist da. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Martin Rabitz.
Ist auch da. Guten Abend.
Schönen guten Abend. Und Stefan Linder ist unser Techniker heute Abend, und es geht los mit dem neuen Album von Jonathan Jeremiah, Oh Desire. Neue Lesarten mit dessen, was Folk ist, gibt es schon seit mehr als 10 Jahren. Das nannte man dann gerne mal so Weird Folk. Da gab es entsprechende Figuren. Vor 5 Jahren etwa kriegte das Ganze nochmal einen weiteren Dreh, aus England kommend, in dem nämlich andere Dinge hineinflossen in das, was man mit Gesang und Gitarre machen kann, nämlich Soul, Jazz, vielleicht auch ein bisschen Pop, vielleicht ein bisschen analoge Technik auch. Michael Kiwanuka war ein großer Name, jedenfalls was die Legenden anging, was den Mythos anging, was dann auch die Kosten für die ersten Singles anging, nämlich die kosteten plötzlich wahnsinnig viel Geld. Und so war es auch bei Jonathan Jeremiah, damals 30 Jahre alt. Der kam wie aus dem Nichts auf ein großes Label und veröffentlichte mit A Solitary Man ein wirklich gutes Album, das in seiner Vinylversion heute Minimum 150 Euro kostet, interessanterweise. Gut, wenn große Labels mal Vinyl machen, geht das irgendwie auch ein bisschen unter. Naja, auch egal. Wichtig war die Musik, eben das genau, was ich beschrieben habe. Also mehr als Folk, Singer, Songwriter-Tum, sondern Faktor X mit Jazz und Soul. Komischerweise sehr, sehr viel gute Kritiken, sehr, sehr viel Geraune, aber keine Verkäufe. Also diese Platte hat sich, glaube ich, in Belgien und in Holland in die Charts geschlichen. Ansonsten passierte damit nichts. Ein Jahr später dann nach schon Gold Dust, ein blutleeres, wie ich finde, ganz, ganz schwaches Album. Offensichtlich hatte man ihn gedrängelt, schnell was nachzulegen, um vielleicht diese Welle der Kritikerbegeisterung ein bisschen mitzunehmen. Keine Ahnung. Die Platte verkaufte sich noch schlechter. Und das war es dann auch mit dem großen Label und ihm. Nun, nach 3 Jahren Pause, Oh Desire, und es ist wieder ein größeres Label dabei. Also irgendwie hat er dann doch Connections, oder es gibt immer wieder Leute, die an ihn glauben. Wieder sehr analog aufgenommen, hat jetzt eine richtige Band hinter ihm. Vorher waren das so meist angeheuerte Leute. Es ist wirklich so, dass er in einem Studio war, hat dort sehr, sehr viel aufgenommen, um dann später festzustellen, dass man dann auch ein Studio wiederum braucht, wo man die Bänder auflegen kann. Das gibt's dann heute auch nicht mehr so häufig, sondern es ist die Kong Studios, wo viele Kings-Sachen entstanden sind, das Studio von Ray Davis. Und so hat es dann ein bisschen gedauert, bis dieses Album fertig wurde, das ich für sein Bestes halte, weil alles passt. weil die Geschichten da sind, weil vielleicht auch eine gewisse Tiefe da ist, auch wenn die Tiefe vielleicht durch Tragik hervorgerufen ist, nämlich er hat seine Eltern verloren in den letzten Jahren und das ist so ein Teil dessen, was eingeflossen ist in dieses, wie ich finde, sehr schöne Werk Oh Desire und daraus hören wir jetzt Walking on Air. Jonathan Jeremiah, Walking on Air aus seiner neuen Platte Oh Desire, hier im Soundcheck auf Radio 1. Und natürlich sitzen hier nur die Besten der Besten, wie Rabea Weiser, die als die Musik lief, darauf hinwies, dass man jetzt nur hoffen kann, dass ein gewisser Badly Drawn Boy das nicht gehört hat, was wir gerade gehört haben. Nämlich weil?
Ja, weil das dieser Dreivierteltakt und die Harmonien eigentlich genau aus dem Song Once Around the Block sind. Also alles schon mal irgendwie gehört.
Also ich hatte beim Hören diverse Momente, wo ich dachte, na, woher kenne ich den jetzt Song oder besser aus welchem Jahrzehnt kenne ich jetzt diesen Song, ja? War das jetzt nicht die Titelmelodie von Love Boat? Und manchmal möchte man beim Hören dieser CD sein Smartphone rausholen und Shazam anmachen und gucken, hat er es geklaut, aber das ist ja auch gewollt und gekonnt, glaube ich. Dieser Retro-Charme, der nicht unbedingt aus dieser Zeit passt, stimmt, aber er stammt aber trotzdem so echt und authentisch klingt.
Vielleicht ist es auch Fake Vintage.
Jemand,
der sich halt sehr intensiv mit den Grundlagen aus Soul, Blues und allem Jazz beschäftigt hat und daraus seinen ganz eigenen Stil entwickelt hat. Seine Stimme ist nach wie vor sofort identifizierbar. Das lässt ihn auch so ein bisschen herausragen aus anderen, die gekommen und gegangen sind. Das ist einfach etwas, was er natürlich in die Waagschale wirft, was mir so ein bisschen merkwürdig vorkam. Er hat so viel Zeit verbracht, dieses Album zu machen und dann haben wir ein Outro, ein Intro und dann ziehe ich die beiden Songs an. Genau, das wollte ich jetzt auch noch ansprechen. Also im Grunde genommen, von 13 Stücken sind nur 10 richtige Songs da drauf. Die sind natürlich alle gut, aber die sind auch alle ein bisschen ähnlich. Und wir haben schon einen gehört, der ein Killer ist auf diesem Album, aber da gibt's nicht so viele von. Das schwimmt dann doch eher zu sehr ins seichte, mainstreamige und vielleicht auch etwas indifferente.
Ich würde widersprechen wollen. Also diese Intro, Outro, Mitros, die du da erwähnt hast, haben natürlich einen gewissen Sinn. Das ist, da wird gleich mal eine Stimmung auch gesetzt am Anfang. Und da wird auch mal eine Zäsur gemacht, eben in der Mitte. Und hinten raus werden wir verabschiedet. Ich habe aus Begeisterung für das Werk mir das eben auch als Vinylschallplatte gekauft. Es passt eben dann auch auf eine Platte und nicht wie häufig heute so üblich, dass man mindestens zwei braucht, um das alles so drauf zu verteilen. Also das ist, ich finde es konzentriert. Ich finde es eben auch nicht ähnlich, also die Stücke unterscheiden sich durchaus, also da sind die ganzen Ausprägungen dessen, was er so kann, also wirklich dann von jazzigen Geschichten, Singer, Songwriter, sogar so eine Country-Nummer gibt's drauf. Und irgendwas muss er ja haben, weil wie gesagt, also jetzt wieder ein großes Label und man muss sich ja nur die Umsätze angucken, da ist klar, irgendwie so richtig gezündet hat er nicht, aber da hört doch irgendjemand wohl irgendwas. Da glaubt doch jemand, das funktioniert, oder nicht?
Aber das haben sie ja bei Michael Kiwanuka auch geglaubt, ne? Da würde ich jetzt gerne mal nachfragen. Habt ihr das mitverfolgt? Wir haben das vor einem Jahr oder anderthalb auch hier besprochen. Ich muss das auch vorstellen.
Gab es da ein zweites Album? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Dann ist es schon länger her.
Also als ich das jetzt gehört habe, dachte ich so, okay, das ist jetzt die weiße Form von Michael Kiwanuka. Und das unterscheidet sich gar nicht so großartig voneinander. Aber beides sind halt Major Künstler und ich kann mir nur vorstellen, dass man da auf einen Zug aufgesprungen ist, der halt ganz gut fährt, oder? Auch in dieser Produktion, du hast es gesagt, dass es so ein bisschen in Richtung Mainstream schielt, das finde ich auch manchmal ein bisschen zu sehr sogar.
Es gibt einen so einen George Ezra-Moment, das fand ich ein bisschen irritierend. Also das klang, da dachte ich dann so, oh, wenn das George Ezra hören würde, das zweite Stück auf dem Album. Ja, aber keine Ahnung, also irgendwie, vielleicht ist es auch gut fürs Portfolio von so einem Label, dass man so jemanden dann hat, aber kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier irgendwie großartig was passieren könnte.
Ja, ich denke schon, einzelne Songs taugen durchaus als Radio-Singles, die sich ja wunderbar ins Tagesprogramm einschieben lassen, weil es einfach auch eine Retro-Soul-Jazz-Welle gibt und auch der Aufbau der Songs und auch das Tempo einfach genau da mit reinpasst. Das ist halt manchmal so ein bisschen zu sehr Feel Good, Feel Well, und dann bleibt auch trotz der ganzen Tragik in den Texten nicht so wirklich viel Tragik hängen. Da ist dann auch ein bisschen zu sehr, wie in dem Song, den wir eben gehört haben, das das dominierende Element, was auch so ein bisschen den Song killt, finde ich. Also den hätte man rauslassen können und das wäre cool.
Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass du ihm jetzt so Tiefe attestiert hast. Ich glaube, das hat ein bisschen mit seiner markanten Baritonstimme zu tun, denn letztlich geht es schon eher um sowas, oh Desire, my heart catches fire oder so. Und ich glaube, das wird erst zum Erlebnis, zum Gefühlserlebnis dadurch, dass er das singt mit dieser Stimme.
Ja, aber wie gesagt, dieses zweite Album Gold Dust fand ich wirklich völlig blutleer und da war die Stimme auch da und hat mich da nicht erreicht. Aber wir hören vielleicht mal das Titelstück und das ist eben jenes Oh Desire. Das Titelstück von Jonathan Jeremiahs neuer Platte Oh Desire, und das ist etwas, was Sebastian Leber offensichtlich nicht gefällt. Er hat ja eben schon die Schwäche des Textes herauszitiert sozusagen. Da gehst du nicht mit.
Naja, wir haben ja heute zwei Fälle von Gefühlsbaden, die über tote Verwandte singen. Und wir werden heute Abend noch mitkriegen, wie das auch ernsthaft und wahrhaftig geschehen kann. Mhm. Im Vergleich.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Ich schon.
Aber ich würde gern mal, weil ihr jetzt alle auf seine Stimme abgehoben habt, würde ich gern mal darüber sprechen, weil ich finde die grauenvoll, ehrlich
Was?
Gesagt.
Was? Hey.
Ich kann dann, also ich bin immer diejenige, die auf der Stimme rumreitet, und ich kann diesen nasalen Ton nicht ab. Ich finde, der klingt, als hätte er irgendwas an den Nebenhöhlen. Und das bekommt dann so eine Schärfe, ich kann es nicht hören.
Aha.
Wollte ich nur mal sagen.
Ja, okay.
Ansonsten ist alles nett, aber die Stimme finde ich gar nicht nett.
Tja. Ich bin kein HNO-Arzt. Ich kann das nicht auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich finde, da hat er dann doch schon eher die Nähe zu den klassischen Croonern, die man da auch raushören kann. Das ist vielleicht ein bisschen zu smoothie an einigen Stellen, aber also ich würde ihm kein Versagen der Nebenhöhlen vorwerfen.
Dieser Mann könnte auch Zurück zum Beton singen und ich würde emotional ergriffen sein.
Ach doch.
Vielleicht ist das eine gute Idee.
Tja, ist vielleicht ein Arzt in der Nähe,
was man erklären kann. Der diesem Mann Zurück zum Beton helfen kann.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ein bisschen komisch. Diese Szenerie scheint auch, was ist mit Kiwanuka? Ich kann mich auch nicht erinnern, ob da nochmal was passiert ist oder nicht. Also dieses, das sind jetzt vielleicht andere Figuren. Also wir hatten letzte Woche eine Sendung mit eben Frauen wie Courtney Barnett oder auch Laura Marling. Da geht dann inzwischen sehr, sehr viel mehr. Und jetzt sind diese Retro-Männer oder dieser Retro-Mann schon Retro von gestern irgendwie, also durch, könnte auch sein. Kann mir nicht so richtig, wie gesagt, ich kann nicht so richtig verstehen, dass da nochmal richtig, womöglich auch Geld investiert wurde. Aber davon abgesehen, es geht ja nicht immer um Erfolge, sondern um das Herz. Immerhin Sebastian Lebers Herz wurde erreicht. Oder nicht? Doch, ein bisschen, ne? Vielleicht war es die Schlaftablette. Gut, dann noch ein Stück und es heißt Rosario. Toll, Rosario, Jonathan Jeremiah, grandiose Produktion, wie Terry Callier früher, um jetzt noch eine Referenzgröße zu nennen. Ja, das ist die Wertung.
Hit, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Mhm. Von wem war der Hit? Ist, glaube ich, ziemlich klar. Ansonsten
geht die Welt in Ordnung.
Es wurde sogar ein Geht so gegeben, was aber ja zum Glück nicht als Jingle haben. Naja.
Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Als ich irgendwann, war das vor ein, zwei Jahren, bei einem Konzert war, wurden Flyer ausgeteilt für eine Show demnächst. Und ich dachte, die wollten mich hier veräppeln, weil es wurden die Sonics angekündigt. Ich dachte, es wäre irgendwie so ein Plattenauflegeabend. Die Sonics, die gibt's doch gar nicht mehr. Alle tot und überhaupt. Nee, doch, die Sonic gibt's. Haben gespielt und haben eine neue Platte. Das erste Album seit 50 Jahren, sagen sie ganz stolz. Ganz so stimmt's nicht, aber Martin Rawitz kennt sich aus.
Ja, das war, glaube ich, für alle eine Überraschung, dass diese Band überhaupt zurückgekommen ist, weil sie hatten ja ihre Karriere schon vor sehr, sehr langer Zeit beendet. Und normalerweise, wenn man in der Obskuritätenkammer der Rockmusik gefangen ist, dann kommt man da nicht wieder raus. Die Sonics waren klassische Kinder der 60er. Sie waren Amerikaner, als die britische Invasion mit den Beatles über dieses Land hier hineinfiel. Und die Bands explodierten, die plötzlich in der Garage Musik machten und dem Beat frönten oder auch dem Rhythm and Blues oder dem Rock'n'Roll. Gegründet wurden sie von dem Gitarristen Larry Papaya, der das als Familienunternehmen startete, mit seinem Bruder Andy an der Gitarre. Jerry, sein Verwandter, war am Saxophon, und am Bass stand seine Mutter in der Garage und half am Anfang aus. Das ist natürlich nicht unbedingt die Grundvoraussetzung, mit der man wirkliche Größe erreichen kann, aber es hat immerhin dazu geführt, dass sie als Instrumentalband in Tacoma, wo sie herkommen, im Nordwesten Amerikas, im Bundesstaat Washington, nicht weit von Seattle, sich an der lokalen Musikszene tummeln konnten und auch durchaus beliebte Tanzband waren, wie so viele andere, die zu der Zeit auch hauptsächlich Tanzmusik machten in den diversen Schuppen. Das wirklich Entscheidende passierte im Jahr 63, nämlich 3 Jahre nach der Gründung. Da kamen nämlich plötzlich 3 Leute von einer Band namens The Searchers, die man nicht mit den Herrschaften aus England verwechseln sollte, sondern die waren eine lokale Band, genau wie die Sonics damals. Und sie haben 3 entscheidende Leute mitgebracht. Das waren nämlich Bob Bennett, der Drummer, der Saxophonist Rob Lind und der Keyboarder Gary Russell, die diesen typischen Sonic-Sound kreierten, der sie zu den lautesten und wildesten Bands der Gegend machte. Und auch dieser besonders für sich hin hämmernde Schlagzeuger mit dieser enormen Dynamik und Wucht ist für heute noch zeittypisch für diese Band. Und sie nahmen eine Single auf, die sich zur bestverkauftesten Single der lokalen Region bis heute entwickelte, nämlich The Witch. Und dann ging es für die Herren so richtig steil nach oben. Man nahm ein Debütalbum 1965 auf, das hieß Here Are The Sonics, und das ist eigentlich die Blaupause für alle späteren Garagenbands. Primitiv, übersteuert, der Aufnahmepegel scheint im roten Bereich festzukleben, und irgendwie ist es doch zeittypisch, puristisch, Beat und auch irgendwo von den Texten her sehr, sehr naiv, was der ganzen Sache natürlich einen gewissen Klassikerstatus zementiert. Das sind Songs wie Psycho, Boss Hoss oder auch Strychnine oder auch Cover bekannter Rock'n'Roll und Rhythm and Blues Songs wie Have Love Will Travel oder Rollover Beethoven, alles auf dem ersten Album. Das Ganze wurde nur auf 2 Spuren gebannt, also sehr minimalistisch, und für das Schlagzeug hat gerade mal 1 Mikro gereicht, wo heute wahrscheinlich Hunderte aufgebaut werden müssen, um das Ganze halbwegs klingen zu lassen. Und dieser Sound, den faszinierten Musiker bis heute. Kurt Cobain war ein Fan des Sonics und besonders ihres Drum-Sounds. Er sagte, das ist das Beste überhaupt. Um die Frühzeit mal im Schnellverfahren abzuschließen, es gab ein 2. Album, Boom, was grandios war, weil man nämlich im Studio einfach die Schallisolierung rausriss, um noch dreckiger, rauer und irgendwie live an dem Sound der Zeit zu kleben. Und danach wurde man auch noch für ein Label, großes Label gesigned und machte ein neues Album, das dann leider fürchterlich klinisch und langweilig klang, und die Band sagt heute Worst Piece of Crap dazu. Und damit war die Karriere der Sonics damals auch gegessen. Und dann switchen wir mal schnell in die Neuzeit, weil da gab es dann plötzlich ein Interesse durch Punk an dieser Art von Musik, die rau, authentisch und auch gegen den Bombast gerichtet war. Und Bands wie The Cramps nahmen auf ihrem Debüt Songs the Lord Told Us so ein Klassiker wie Strychnine auf. Und danach gab es die Grunge-Welle mit Mud Honey, die sich natürlich auf die Sonics und ihren rauen Song berufen konnten. Und 2007 gab es die Sonics plötzlich wieder live, weil diese ganzen Garagenbands, die nach den Sonics kamen, dafür gesorgt haben, dass dieses Genre nie ausstarb. Und wir hören jetzt den ersten Song 2015, der diese Band wieder in der Neuzeit
genau.
Katapultiert. Das ist der Song Nummer 3. Er heißt Bad Betty.
Die Die Sonics, Bad Baddy aus ihrer Platte This is the Sonics. Schöner Titel. Und ja, nach 2 Minuten und ein paar Sekunden ist der Sturm vorbei. Wir haben gerade noch, als die Musik lief, kurz drüber gesprochen. Es ist ziemlich nah am Original-Line-Up. Fast alle sind dabei von damals.
Ja, fast alle, bis auf den Bassisten. Der ist neu dazugekommen, der auch eine ziemliche Rampensau ist, muss man mal sagen. Der sorgt dafür, dass alle im Saal wirklich mitmachen und mittanzen. Und der schüttet sich auch gerne mal ein Bier über den Kopf, wenn er der Meinung ist, dass alle anderen vielleicht diese Dusche auch brauchen könnten. Mhm. Und der Schlagzeuger, ja, der wechselt, aber sie haben einen, der ist richtig gut. Mhm. Und das ist ja bei den Sonics das Wichtigste, ja, dass jemand da hinten sitzt und diesen voluminösen, hämmernden Sound kreiert.
Mono auch noch aufgenommen, also man kann ihnen nicht Retro vorwerfen, weil sie haben es ja erfunden, aber Frage natürlich, wer braucht ein Sonics Revival, ein Wiederauftauchen, ein Comeback 2015?
Also ich wollte mich eigentlich heute nicht der Blasphemie schuldig machen, ja, ich entschuldige mich vorab, aber ich habe so ein kleines Problem mit dem Album, weil man kann es schon gut hören, es macht Spaß, aber wenn man die ganze großartige Biografie wegsubtrahiert, dann bleibt da einfach nicht viel Bemerkenswertes, finde ich. Also das einzig Bemerkenswerte an dem Album ist die Tatsache, dass die Mitglieder anderer Garagen-Rockbands, die heute dieselbe Musik abliefern, so im Schnitt 40 Jahre jünger sind und alt sein allein ist noch keine Leistung. Also das ganz Spezielle an dieser Band ist mir nicht begreiflich. Klingt für mich ein bisschen nach einer Oldie-Band, die zeigen will, dass sie keine Oldie-Band ist.
Manu, ich wollte das auch sagen.
Also, aber genau, ist doch der Fehler. Sie klingen überhaupt nicht wie eine Oldie-Band. Also ich meine, die haben mehr Druck und Feuer und Energie und Dynamik als diese ganzen Typen, die neu gekommen sind und sich das Ganze im Internet zusammengelesen haben und zusammengeklebt haben. So klingt die Neuzeit und da, tut mir leid, klingt das fast schon wieder wie ein frischer Wind, als hätte man Punk wieder neu erfunden.
Naja, also man hört schon, dass es alte Herren sind, die ein R&B-Fable haben, also R&B im ganz alten Sinn. Das hört man allein an der Stimme, ich muss es wieder sagen. Die hat so ein ausgeleiertes Vibrato, eben wie jemand, der schon seit 120 Jahren singt.
Sag das mal Screaming Jay Hawkins, der würde dich umbringen.
Der ist ja schon tot.
Ich kenne den nicht. und da würde ich auch Sebastian beipflichten, wenn man die Geschichte subtrahiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Punk- und Post-Punk- und Rock-Vergangenheit. Also die waren mir nie so ein wirklicher Begriff. Und ich habe mir das jetzt angelesen, mehr oder weniger die Geschichte. Aber wenn man das wegnimmt, dann ist das Album eben so, ja, okay, brauche ich jetzt nicht mehr, 40 Jahre danach. Da habe ich ein ganz schönes Zitat gefunden vom Kollegen Bodo Mrozek, der 2007 geschrieben hat. Damals in den 60ern waren die Sonics ihrer Zeit um mindestens 10 Jahre voraus. Heute im 21. Jahrhundert ist es für sie gut 30 Jahre zu spät.
2007 hat er das geschrieben, das war dieses Comeback-Konzert in New York. Brooklyn. Mhm. Und damals mag das gestimmt haben, aber da war vielleicht auch noch nicht so Retromania durchdacht und angekommen, wie es heute ist. Ich würde heute vielleicht auch was anderes sagen, weil es ist letztlich scheißegal. Ich finde schon, dass man diesen Raketentreibstoff einfach hört. Also von wegen Geschichte wegnehmen, dann bleibt da nicht viel. Nee, das ist sozusagen gelebte Geschichte. Ich muss immer so ein bisschen an die Monks denken. Also ja, eine Band, die ja aus einer ganz anderen Garage kam, hochartifiziell, hochproduziert, aber eben auch mit diesem unglaublichen Donnerdreck und Irrsinn und dieser Primitivität. Und als die zurückkamen, war natürlich auch klar, das sind alte Herren, die jetzt da irgendwie das Zeug wieder machen. Aber auch da hatte ich das Gefühl, man braucht die Geschichte nicht, um das tatsächlich gut finden zu können. Und ich kenne keine Band, die so klingt wie die wir hier gerade gehört haben heutzutage. Also ob sie nun jung oder alt ist. Wir haben das immer wieder mal gehabt, so ein R&B Stripes mit Y, Kinder, wo man dann denkt, da ist das richtige Feuer dann, wenn man das versucht zu spielen. Ich weiß nicht, ob sich Jeff Beck zum Beispiel trauen würde, mit denen hier auf einer Bühne zu gehen, wie er es bei den Stripes gemacht hat. Aber ja, wie gesagt, also ich höre das, diesen Raketentreibstoff, der da diese Band anschiebt.
Danke. Die Jugend muss noch ein bisschen.
Na, den hört man schon. Ich finde das nur putzig. Ich finde das jetzt nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen.
Ja, das ist natürlich auch eine Sache, wenn man mehr mit Live-Musik sozialisiert ist, als nur am Computer Musik zu hören.
Bitte?
Dann ist man natürlich auch irgendwie bei so einer Band ein wenig euphorischer, weil man natürlich auch weiß, wie das Ganze auf einer Bühne funktioniert.
The Sonics, Living in Chaos aus ihrer neuen Platte, This is the Sonics. Es gab ja nochmal so ein Comeback-Album irgendwann in den frühen 80ern, glaube ich, war es. Das zählen sie, glaube ich, nicht mit, weil sonst würden sie ja nicht sagen, ihre erste neue Platte seit 50 Jahren. Das dritte Album zählen sie ja auch nicht, wie wir eben gelernt haben. Ja, drei Platten in 60 Jahren knapp Karriere ist jetzt nicht so viel, aber...
Ja, sie hatten noch so eine kleine Vorab-Veröffentlichung des Bad Betty Songs zum Record Store Day letztes Jahr, wo die Rückseite von Mud Honey bestritten wurde. Und dann gab es ja auch noch 2010 haben sie ja eine 8-Song-EP gemacht mit auch 4 neuen Stücken, was ja schon damals wahrscheinlich keiner mitbekommen hat, weil sie... Die Krux dieser Band war immer, es wurde nie richtig promotet im Sinne, wie Platten heute promotet werden. Ich meine, dieses Album, das wir heute hier vorstellen, habe ich in Amerika bei ihrem Manager geordert und der hat es mir zur Verfügung gestellt. So viel dazu. Und natürlich gibt es auch eine Plattenfirma hierzulande, aber selbst die hatte dieses Material nicht. Was lernen wir daraus, Kinder? Dieses ganze System ist nach wie vor genauso krude und beschissen wie damals.
Ja. Fun Fact für alle, die in der digitalen Ära aufgewachsen sind. The Boss Hoss haben sich die musikalisch, musikhistorisch wahnsinnig wertvolle und unvergessliche Band The Boss Hoss hat sich nach einem Song von The Sonics benannt.
Ja, ist grässlich, ne? Ich habe das auch in der Vorbereitung lernen müssen.
Die Sonics finden das überhaupt nicht grässlich, weil sie leben davon ganz gut.
Ja, tatsächlich?
Ich weiß nicht, ob auf den Namen ein Tantieme liegt, aber
wahrscheinlich ein
Shady Manager. Jedes Mal, wenn das auf irgendeinem Klo läuft.
Ja, irgendein Shady Manager wird sich das einstecken, weißt du, wie das ist.
Also wo du gerade die White Stripes ins Spiel geworfen hast.
Nein,
die Runde
Stripes, die Stripes. Achso, die Stripes, die okay. Irischen Stripes mit okay. Y, nicht die White Stripes.
Nee, okay.
Nee. Die sich auch auf, die White Stripes beziehen sich auch auf das Sonics.
Ja, ja, genau. Und ich wollte sagen, dass es gerade so vor 15 Jahren schon mal so eine Welle gab, wo es lauter Bands gab, die, finde ich, viel aggressiver, rotziger, mehr auf den Punkt waren, Vines und Hives und so. Und wenn ich jetzt diese Leute höre, wie sie über Bier singen und über schöne Frauen singen und so, ich musste mir das auch alles anlesen über damals und habe gehört, oh, damals wurde es nicht im Radio gespielt und es war so irgendwie krass. Und wenn ich jetzt das so höre, dann klingt das so für mich so, als würden irgendwie Unverheiratete gemeinsam übernachten, um gegen den Kuppelei-Paragrafen zu verstoßen heute so. In den 60ern mag das richtig krass gewesen sein und heute ist es eher so mau.
Ja, heute ist aber alles mau.
Ja.
Natürlich. Was, wo denn? Wie denn? Was denn?
Es gibt ja immer
es wird nie wieder
gute Musik geben, sag's doch.
Doch, natürlich, gute Musik gibt's immer, aber dieser, ich meine, diese The Witch wurde damals nicht im Radio gespielt, weil man Angst hatte, es würde zu Aufruhr kommen, es würde zu sittlichen Verrohung und zum was weiß ich kommen. Das war eine ernsthafte Befürchtung. Das werden wir nicht mehr erleben. Schade. Wir erleben hier eben noch dieses Echo davon. Wir erleben noch dieses Menschen, alte Menschen, die das noch mitgemacht haben, die uns das nochmal versuchen nahezubringen. Also keine Ahnung.
Ich denke mal, wenn man sich jetzt diesen Song oder einen der Sonic-Songs mitten im Tagesprogramm eines beliebigen Radiosenders vorstellen würde, es würde noch genauso rausfallen und einem sagen, es gibt da draußen noch etwas anderes. Das ist, glaube ich, das ist beängstigender an der heutigen Zeit.
Das ist mit 90% aller Musik so.
Ja, es würde aber ja nicht mal zu einem Shitstorm kommen, nicht mal zu einem Shitstürmchen. Es interessiert ja niemanden mehr. Naja, gibt's noch was zu sagen?
Ja, you can't judge a book by the cover.
Ja, ich habe letztens auch mal wieder eine Bo Diddley-Single rausgezogen und festgestellt, dass der Typ eben auch brutalster Rockmusiker war und kein Blues-Onkel, wie er dann häufiger hier auch mal verkauft wurde. Das war von ihm, von Bo Diddley. You can't judge a book by looking at the cover. Hier die Version der Sonics von ihrer Platte This is the Sonics mit dieser Wertung.
Hit, Hit, Geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Ja, Rabia Weiser und Sebastian Leber haben verhindert, dass die Platte auf die Longlist für den Soundcheck Award kommt. Und es wäre doch ein sicherer Anwärter gewesen für den Award nächstes Jahr.
Es wäre auf alle Fälle sehr interessant gewesen, die Band dann einzuladen, genau, und zu sehen. Oh, wenn man nicht hinguckt, könnte man fast denken, da stehen 16-Jährige auf der Bühne. Kommen aus England.
Sie werden sicherlich auch angereist aus Tacoma, Washington, natürlich auf eigene Kosten, So, Soundcheck auf Radio 1 jetzt mit einem Unikum der aktuellen Hip-Hop-Entwicklung, nämlich Action Bronson, der unter anderem bekannt ist für seine wahnsinnig geschmacklosen Cover. Aber das hat ein großes Label nicht davon abgehalten, ihn zu signen, weil der Mann tatsächlich eine Menge Aufsehen erregt hat und ein großes Following inzwischen hat. Das Album das Cover seiner neuen Platte, Mr. Wonderful heißt diese, ist unwesentlich gelungener als die Vorgänger-Cover-Designs. Es ist primitiv, white trashig, ganz, ganz furchtbar und wird im Radio bestimmt nicht gespielt in den USA, weil sonst man Aufruhr und sonst was befürchten könnte. Geht ja doch noch mit der Aufregung bei Musik. Hier ist er mit City Boy Blues.
Live aus dem Radio 1 Studio im Admiralspalast. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Klasse Band aus Südafrika. Skip and Die heißen die und Cosmic Serpents ist ihr neues Album und das war auch das Titelstück daraus. Heute erschien dementsprechend hier an der richtigen Stelle im Soundcheck auf Radio 1, wo immer Freitagabends ab 21 Uhr vier Menschen über vier neue Platten reden. Nur nächste Woche nicht, Karfreitag, da fällt die Sendung aus. Jetzt reden wir über Erfolg, nämlich das Projekt heißt so. Bitteschön, Sebastian Leber.
Ja, also zuerst über Johannes von Weizsäcker. Das ist einerseits ein Berliner Musiker und Musikkritiker. Andererseits ist er auch der Großneffe des neulich erst verstorbenen Ex-Bundespräsidenten. Und wieder andererseits ist er auch ein Viertel von der Londoner Band The Chap, die jetzt seit mittlerweile 15 Jahren experimentellen Pop macht, weitestgehend unterhalb des Radars der breiten öffentlichen Aufmerksamkeit. Und jetzt bringt dieser Johannes sein Solo-Debüt heraus. Das Projekt heißt dann Erfolg. Das Album selbst heißt ebenfalls Erfolg. Und wenn man so will, dann kann man so die ironische Betrachtung von Erfolg und Erfolgsdruck und alles, was dazugehört, so ein bisschen als den roten Faden durch das Werk verstehen. Muss man aber nicht. Es funktioniert zum Glück auch ohne. Das Album erscheint bei dem feinen Berliner Label Staatsakt und passt da, wie ich finde, wunderbar hin zwischen Künstler wie Bonaparte, die Türen, Japanik und so weiter. Ich finde, Erfolg ist ein großes, kleines Pop-Album geworden mit viel Drumcomputer, mit Synthi, mit ganz viel cleaner Gitarre. Es wird oft gesprochen, leider für meine Verhältnisse viel zu viel gesprochen. Das nervt teilweise und ist auch schade, weil Johannes eigentlich eine sehr angenehme, gewinnende Singstimme hat. Aber gut, immerhin wird er dann unterstützt von drei Engelsstimmen, dem vom selbsternannten besten Damenchor aller Zeiten. Und Johannes von Weizsäcker, der erzählt Geschichten, sehr merkwürdige Geschichten. Er erstellt Charakterstudien, immer durchzogen von so einem bizarren, schrägen Humor, den manche wahrscheinlich kauzig finden werden. Ich persönlich finde den zu piepen komisch und ich glaube, alle Fans von Studio Braun werden den auch gut finden und ihm zusagen. Mhm. Ein Großteil des Albums arbeitet sich an verschiedenen Männertypen ab. So heißen dann auch die Titel Mausmann, Klaviermann, Guter Mann, Fachmann und so weiter. Ein Typ Mann, den man hier in Berlin als Freund des abendlichen Ausgehens auf jeden Fall kennen sollte, ist der Brillenmann, den man, wo man auch hingeht, überall mit seinem hippen Brillengestell antrifft, der einfach immer schon da ist. Und Johannes belässt es nicht bei dieser kuriosen und durchaus wahren Beobachtung, sondern er spinnt sich eine Erklärung dafür zurecht, die vermutlich auch von Michael Ende so hätte stammen können. Aber das muss man selber hören, deswegen jetzt gut aufpassen, hier kommt das wirklich tolle Stück, der Brillenmann.
Brillenmann von Erfolg hier im Soundcheck auf Radio 1 und Sebastian Leber hat eben das Staatsakt-Label erwähnt, auf der zu dem dieser Act sehr gut passen würde und ich stimme ihm völlig zu. Denn Staatsakt steht für mich eben für wahnsinnig viel Licht, aber noch mehr Schatten. Ein Label, das ich total schätze. Maurice Summ, ein großer Dichter, Schreiber und toller Musiker, der da eine wichtige Figur auch ist in diesem Label. Aber es gibt dann immer wieder diese Acts wie Bonaparte oder Japanik oder von mir aus auch Erfolg, wo ich dann auch nicht mehr so richtig mitgehen kann und auch das Geraune drumherum nicht verstehe. Du hast eben gesagt, Studio Braun, das ist dann der typisch Hamburger Humor, glaube ich, der vielleicht dann etwas südlicher nicht mehr funktioniert.
Da könnte ich einhaken, ich bin, ich verstehe den Hamburger Humor und ich schätze auch Studio Braun und die ganze Pudelklitsche, aber dieses Album nicht. Von daher muss ich dir widersprechen.
Ihr findet den Humor also kauzig?
Nein, nein, ich finde, sagen wir mal so, er ist halt so ein, die 10. Variante dessen, was alles aus dem guten Pudel und aus Hamburg vor 10, 15 Jahren kam und auch so kauziger Underground-Spaß-Projekt-Rock-Elektro-Dub-Dings, da gab es einfach schon genug. Und aus Hamburg, diese Hamburger Schule, die man hier auch raushört, ist ja noch älter. Da hört man ja auch Andreas Dorau und seinen grandiosen Chor, die Marians, raus. Das hat natürlich auch eine gewisse New Wave Patina, die das Moderne produzieren und zusammenkleben auch nicht verdecken kann oder vielleicht auch nicht will, aber das ist so postironische Hipster-Mucke für Leute, die in Agenturen arbeiten und wahrscheinlich mehr Freunde in der iCloud haben als sonst wo.
Na gut, aber das klingt jetzt so, als wäre es so ein oberflächliches Quatschding und das ist es überhaupt nicht, sondern die Sprache, die ist so edel und geschliffen, ja. Das ist gehobenes Niveau, denke ich. Vielleicht mal ein Beispiel. Es gibt da ganz am Ende des Albums einen Song, der mich wirklich begeistert hat. Da handelt es vom Abhauen, vom Loslassen, vom Ausbrechen aus dem falschen Leben. Also eigentlich so eine klassische Rockpose. Und das geschieht am Beispiel einer Person, die im Supermarkt merkt, dass sie nicht nach Hause will, sondern Reis ausnehmen will, ja. Und dann gibt es da dieses hinreißende Bild vom Fertigbrötchen in einer Tasche, ja. Und da heißt es dann, die Tasche mit den Aufbackbrötchen stelle ich einfach aufs Trottoir. Die Tasche der Person, die ich eine Zeit lang war. Das ist so stark, das ist so verdichtet in wenigen Worten. Also lustig, traurig und berührend gleichzeitig. Für mich ist das Kunst.
Ich finde das textlich auf jeden Fall bemerkenswert, aber ich finde es musikalisch unterirdisch. Also ich kann halt mit diesem DIY-Charme, der so, wie du schon sagtest, eben so postironisch daherkommt, nichts mehr anfangen. Dieser Vierspur-Sound, musikalisch ziemlich langweilig. Ich habe die vor einem halben Jahr im Roten Salon gesehen. Da waren sie im Popsalon zu Gast und haben 3 Songs zum Besten gegeben. Mit dem weltbesten Damenchor, bestehend aus 2 Damen und 3 Herren. Das war sehr komisch. Also es war ein komisches Setting. Auch von Weizsäcker mit nur Gitarre und Sequencer und Pedalen. Das war, wie gesagt, ein komisches Setting. War aber nach einem Song total erschöpft. Brillenmann, ja, wir haben alle verstanden, wie der Humor funktioniert und wie die Einwürfe vom Chor funktionieren und dass es lustige Texte und schöne Alltagsbeobachtungen sind und sehr elegant auch komponiert, textlich komponiert. Aber das Musikalische finde ich echt schlimm.
Mhm. Ja, das stimme ich dir völlig zu. Ich kapiere es auch nicht, weiß nicht, was einen reiten kann, das dann wirklich so zu machen, weil das ist ja schon nun ewig auserzählt. Das ist auch nicht witzig. Das ist auch für Leute, die das Original nicht mitbekommen haben, glaube ich, nicht wahr. Oder dann eben das doch vielleicht wieder in Berlin findet dann eben doch eine Gruppe Menschen das so witzig, dass ein Label sagt, okay, wir machen die Platte. Das ist schon tragisch. Naja.
Vielleicht noch mal einen tragischen Song.
Ja, das mit den Aufbackbrötchen kommt jetzt, glaube ich, ne? Negativität. Negativität, das ist das letzte Stück übrigens auf der Platte von Erfolg. Und da wir ja nicht zynisch sind, gehen wir jetzt auch nicht auf diesen Refrain ein, der am Ende immer wiederholt wird. Beziehungsweise auf diese Catchphrase. Ja.
Also, um das Schweigen zu brechen, ich würde Alternativen vorschlagen. Wenn man diesen Humor mag, wenn man diese Texte mag und auch dieses Zeitgeist Kritische da drin, dann finde ich, ist man bei Peter Licht oder den Türen besser aufgehoben, musikalisch. Das tut dann nicht so weh.
Oder Heinz Strunk oder Flachdus oder.
Ja, obwohl das Heinz Strunk-Album war auch nicht so gelungen, muss ich sagen.
Ich hatte mir beim Hören dieses Albums aufgeschrieben als Assoziation, das klingt so, wie wenn Peter Licht mal sich mal locker macht. So.
Ach komm.
Der gibt mir auch nichts, muss ich sagen. Aber das, vielleicht ist es ja auch ein Generationenproblem, ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube, es ist eher, was unser Problem ist, ist, wir denken, es ist so eine Novelty-Platte, weißt du, so ein Produkt, was man einmal hört, was irgendwie auch Spaß macht, aber was man dann ganz hinten im Schrank irgendwann mal wiederfindet, auflegt und denkt, was war das denn 2015 für einen crazy Scheiß, den man nicht mehr braucht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so wie Saalschutz oder auch andere Bands, die wir kurz auftauchten, ein lustiges Lied hatten und dann auch der Vergessenheit anheimgegeben wurden. Vielleicht muss der Erfolg dann irgendwann, um richtig Erfolg zu haben, bei Oldie-Abenden der Post-NDW in der Wuhlheide auftreten. Ja, das, mit Spaß
in der Wuhlheide?
Verbreitern
nein,
wie pur.
In einem Nachbau des Monarch-Clubs, den es dann natürlich schon längst nicht mehr gibt, weil auch dann der Laden umgebaut wird zu einer Filiale von vielleicht H&M, aber das ist dann ein Club, aus ein Festival gemacht in der Hölle. Christiane Rösinger, Ja Panik, Erfolg und Bonaparte treten zusammen auf. Und
im Hamburger Bahnhof, in einem Nachbau des Monarchen. Perfekte Absolut. Musik dafür.
Ja. Ich würde fast behaupten, wenn der Weizsäcker nicht als Schreiber sich schon einen Namen gemacht hätte und auch Kontakte zu Kritikern hat, würde das Album auch gar nicht so überhaupt beachtet.
Ja, da glaube ich eher das andersrum tatsächlich. Ich glaube, dass man Kritikern gegenüber nicht Gnade walten lässt, sondern auf sie einprügelt.
Na.
Aber ja, ich meine, es gibt auch Kritiker, die schreiben über Dagobert. Ja. Sehr viel.
Verstehe ich jetzt nicht.
Finde ich auch schlimm, aber egal. Klaviermann bitte.
Die Liste von Dingen, die Prügel verdienen.
Erfolg und mit dem Stück Klaviermann gibt es dann letztlich diese Wertung.
Niete, 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 Hit.
Der kam von Sebastian Lieber. Was hast du gerade eben gesagt, Rabea? Billy Joel auf Deutsch? Das ist doch nicht witzig.
Nee, ist es nicht, oder?
Genau.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, passt dann aber zur letzten Platte heute Abend. Das ist auch komplett unwitzig, nämlich das neue Werk von Sufjan Stevens. Carrie und Laurel, bitteschön.
Oder auch Sufjan. Es streiten sich die Geister oft. Ob Säftchen oder Sufjan. Aber gut, ich sag Sufjan Stevens. Das ist dieser verrückte Amerikaner, der vor 12 Jahren verkündete, jedem der 50 US-Bundesstaaten ein Album widmen zu wollen. Er hat dann zwei geschafft, über Illinois und Michigan. Und dann später das Ganze plötzlich als PR-Witz abgetan, machte gar nichts. Weil eben diese beiden Alben seinen Ruhm begründeten als hochsensibler, ultramelodiöser, kluger, konzeptversessener Songwriter. Stevens ist einer, der große Schönheit in ganz schlichten Liedern findet. In der FAZ stand mal der schöne Satz, wer ist Sufjan Stevens? Ein Mann, der es schafft, dass ein dunkler Saal von innen leuchtet. Jedenfalls folgte auf Michigan und Illinois ein Album mit religiösen Liedern, eins im Tierkreiszeichen des Hasen, zwei Weihnachtsliederboxen und ganz viele andere Veröffentlichungen, das weiß Wikipedia besser. Bei Sufjan Stevens klingen auf jeden Fall immer die Glöckchen und die Gitarren blinzeln in der Sonne. Darüber singt er fast flüsternd seine Gedichte, also man muss schon Gedichte sagen. Auf dem Album The Age of Ads von 2010 hat er dann mal was anderes versucht. Es war elektronischer, der hat da so ein bisschen rumgebratzelt. Die Fans fanden das nicht so witzig. Und jetzt kehrt er zurück zu seinen Wurzeln. Man kann das sogar im eigentlichen Wortsinn verstehen. Es sind ganz ruhige, sanfte Songs mit mehrstimmigem Gesang und Gitarre. Vielleicht noch ein bisschen Klavier dazu, aber nicht viel mehr. Und Stevens macht, wie gesagt, immer Konzeptalben und sein neuestes heißt Carrie and Lowell. Carrie, das war seine Mutter, die ist vor 2 Jahren verstorben. Und Lowell, das ist sein Stiefvater, der auch Musiker ist, mit dem er seit 1999 zusammen das Label Asthmatic Kitty betreibt. Carrie, also die Mutter, hat die Familie Stevens verlassen, als Sufjan 1 Jahr alt war. Sie litt unter Schizophrenie, Depressionen und Alkoholsucht und wollte die Kinder und die Familie damit nicht belasten. Von diesem Trauma handelt die Platte und die Erinnerungen an die Kindheit, die Suche nach Geborgenheit, das komische Gefühl, die Mutter und ihren neuen Mann in den Ferien zu besuchen, aufgestaute Enttäuschungen, letzte Worte und gegenseitige Versicherungen. Der Verlust ist ein sehr persönliches und intimes Album. Stevens selber schlägt vor, man soll es zum ersten Mal über Kopfhörer hören und den Blick mal vom Computer schweifen lassen. Ich finde, Radio hören ist auch super. Einfach mal aus dem Fenster gucken. Und jetzt kommt der erste Song, mit dem auch das Album eröffnet, auf dem Sterbebett, Death with Dignity.
Sufjan, ich sag Sufjan, tut mir leid, Stevens, mit dem Stück Death with Dignity aus dieser Platte Carrie and Lowell hier im Soundcheck auf Radio 1. Ja, was kann man dazu sagen? Wie soll man sowas bewerten? Du hast es eben gesagt, es ist extrem persönlich, das ist eine total harte Geschichte, total krasse Geschichte, die er uns dann hinlegt, auf dem Cover ja dann auch so ein Familienfoto abdruckt. Kann man dann hingehen und sagen, naja, wie ist denn das jetzt künstlerisch gelungen oder nicht? Ich finde es schwierig. Zumal ich es eben, ich sag mal erstmal so ein paar Probleme mit dieser Platte habe.
Okay, also ich sage Sufjan. Und was man ja schon mal zugute halten muss und wo man dann vielleicht auch kritisch ansetzen kann, das zu bewerten, ist, dass es ja nicht nur um die gestorbene Mutter geht, sondern es geht auch um Endlichkeit allgemein, auch um die eigene Endlichkeit. Um die Vergänglichkeit, die auch ihn betrifft. Er ist jetzt, wird jetzt 40, er ist jetzt nicht mehr so das Indie-Wunderkind, als das er vielleicht mal galt. Und vor allen Dingen ist auch dieses Thema Mutter ist ja auch eine Projektionsfläche eigentlich, denn er hat die ja nie richtig kennengelernt. Er hat ja mal mit der ein bisschen Urlaub gemacht, aber sonst hat er gar keinen Kontakt zu ihr. Und das heißt, er sagt selber, eigentlich hat er gar keine richtigen Erinnerungen an sie und er malt sich da ganz viel rein. Und da ist Aggression dabei, Autoaggression, Selbstvorwürfe, dass er sich nie drum gekümmert hat und so. Von daher reicht das weit darüber hinaus. Und was mir ganz besonders an der Platte gefällt, ist, dass dieses ernste Thema dann eben nicht dick aufgetragen wird und nicht schmalzig ist, sondern so reduziert musikalisch untermalt wird. Also es gibt eigentlich nur diese Fingerpicking-Gitarre, manchmal Piano, zwischendrin kommt mal ein Banjo, aber das ist dann auch schon eigentlich das Lauteste, was da auftritt. Und wenn mal ein Chor kommt, dann auch nur kurz und wird wieder zurückgenommen. Sehr reduziert. Das ist ein guter Ansatz, glaube ich.
Ich finde es sehr anschlussfähig. Also wie du sagtest, die Themen, die er verhandelt, sind sehr universell. Also wirklich auch im universellen Sinn. Es macht sowas, ich glaube in der FAZ oder in der FS stand das, man hat das Gefühl, man ist 15, liegt auf der Motorhaube eines Autos und guckt in den Nachthimmel und alles dreht sich. Das geht manchmal so auf, wenn da ganz viel Hallraum dazukommt und es so ein bisschen die Chöre verschwimmen und so, dann finde ich auch, man ist so ein bisschen auf sich zurückgeworfen und denkt darüber nach, wie klein man ist und was so menschliche Bedürfnisse, menschliche Probleme sind. Von daher finde ich es sehr abstraktionsfähig von dem tatsächlichen Verlust der Mutter weg hin und es ist sehr anschlussfähig für alle, die sich so ein bisschen für tieferen Sinn und Gefühle interessieren.
Interessanterweise in einem großen Berliner Kulturkaufhaus hier in der Friedrichstraße ist diese Platte großpostig aufgebaut worden. Also die Vinyl- und CD-Version hübsch drapiert und hingestellt, in der Erwartung, dass da eben viele zugreifen.
Viele, die sich für Verlust, Tod, Schmerz, Verlorensein und all diese anderen Themen interessieren, Schmerz zu übertreiben bis ins Unendliche. Das ist manchmal ein Mittel großer Kunst und manchmal kippt es dann auch so ein bisschen ins arg Kitschige und ins Pathetische. Ich glaube, ihm gelingt hier ein ganz guter Spagat, obwohl die Songs alle sich ähnlich aufbauen. Und ich finde nicht, dass er irgendwas zurücknimmt, sondern die Songs gehen quasi mit diesen Pickings und den zurückgenommenen Dingen los und schrauben sich am Ende auf und sind dann fast sowas, haben sowas Sakrales. Und das verbindet er natürlich auch immer mit seiner tiefen Religiosität. Und da weiß ich dann nochmal nicht so richtig, wo ich das jetzt hinpacken soll, weil sein persönlicher Schmerz und alle anderen Themen, die da verhandelt werden, die reichen eigentlich, um das Album zu füllen. Und ob man das jetzt noch weiter transzendieren muss, das ist wahrscheinlich für Religionsforscher und besondere Freunde von Hans Stevens interessanter als für mich. Aber insgesamt gefällt mir dieses Album halt richtig gut, weil es sehr, sehr viele Sachen komprimiert, die auch in sich dann als Gesamtalbum schlüssig sind und wo ich am Ende denke, ja, ich muss jetzt nicht in der Silent Disco oder nach den Anweisungen des Meisters den Dingen lauschen, sondern ich kann es auch für mich ganz gut in meinen Alltag integrieren und dafür, für auch diesen Teil des Verlustes ist es gerade richtig gut.
Du sagst, Gefühle kann man übertreiben und als Stilmittel und dann wird es pathetisch und sowas. Und ich finde gerade zum Anfang der Sendung zum Vergleich zu den Jonathan merkt man hier, wie man all das nicht machen muss und es super gut funktioniert. Ja, also wenn er Sufjan sagt, wir werden alle sterben, dann ist das so gar nicht angstbesetzt und gar nicht übertrieben, sondern beruhigend und gefasst. Wunderschön.
Soll ich jetzt auch mal Sufjan sagen? Sufjan Stevens mit Should Have Known Better aus seiner Platte Carry On Lowell. Also auf früheren Platten hätte jetzt hier so irgendwie an irgendeiner Stelle so ein 16 Menschen starkes Orchester losgeklöppelt.
Hat er alles selbst eingespielt.
Ja, aber es fällt ja das meiste weg, was wir sonst von ihm kennen. Also Aufschuss, Geklöppel, Fagott, Gebläse und was es sonst noch so an Instrumentarien gibt. Das ist hier mal weg. Das finde ich ganz interessant. Interessant eben auch zu sehen, dass in seinen Arrangements dieser ganze Headroom aber noch da ist. Also man kann da noch ganz viel drüber machen. Es funktioniert aber auch so. Wie gesagt, es ist alles ein schwieriges, interessantes Thema. Tiefe und so ist auch da völlig okay. Aber ja, mir ist es dann auf Dauer eben wirklich zugeflüstert. Mir ist es zu
ambient?
Zu sehr auch dann Heimstudio und Brooklyn, diese Schlaubergerei, die dann doch durchscheint. Da ist alles richtig, da ist dann doch eine gewisse Ornamentik drin, die ich dann eigentlich gar nicht gerne hätte bei bestimmten Inhalten. Also so ganz zufrieden kann ich mit dieser Platte nicht sein.
Also ich wollte nochmal zurückkommen auf dieses, das Ruhige, was du meintest, Sebastian, dass man, dass er, sogar wenn er vom Tod singt, total beruhigt und gefasst wirkt. Und das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass er ein sehr, sehr treuer Christ ist und die Bibel in- und auswendig kennt. Und das wiederum merkt man seinen Texten total an, dass diese Gleichnishaftigkeit, die Metaphernstärke, dass er eben einerseits total bibelfest ist und die ganzen Geschichten kennt, dass er sich mit griechischer Mythologie bestens auskennt. Und das bringt er zusammen mit einer total alltäglichen Lakonie. Also das steht sich dann so gegenüber. Einerseits über antike Helden und im nächsten Satz wird masturbiert. Also es ist so, also ich finde es textlich einfach total toll, wie er das löst. Auch
da muss ich aber einfach mal widersprechen, weil der Teil genau, der ist so borderline an der Stelle, wo es konstruiert wird und wo ich Andreas recht geben muss. Das ist dann wieder nicht wirkliches Gefühl, sondern Brooklyner Schlaubergertum. Da fehlt mir dann wirklich auch die emotionale Tiefe, weil das ist natürlich schön, wenn man das alles sich angelesen hat und auch miteinander verklastern und verkleben kann. Aber die wirklichen Bilder kriegt er an der Stelle nicht. Für mich.
Naja, natürlich muss man die Bezüge kennen, um das zu verstehen, klar.
Das auch.
Es kommt mir vor, als hätten wir zwei verschiedene Platten gehört, weil ich bin wirklich ergriffen davon.
Ja, es ist auch ergreifend, aber es klappt an manchen Stellen zu sehr in den Bereich, wo ich sage, ja, da klingt es dann doch sehr konstruiert, also von dem, was man will als Künstler und auch in den Texten umsetzt. Also da hätte eine gewisse Fluffigkeit nicht geschadet.
Hier die letzte Chance zur Ergriffenheit, 4th of July. 4th of July, Sufjan. Ich sage jetzt immer Sufjan Stevens aus seiner Platte Carry on Lowell mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung. Hit, Hit, Hit.
Der Hit kam von Sebastian Leber. Vielen Dank fürs Kommen. Einen weiteren Hit gab Rabea Weiser. Dankeschön.
Gerne.
Und noch ein Hit kam von Martin Rabitz. Dankeschön.
Es war mir ein Vergnügen.
Das geht in Ordnung gab ich. Stefan Linder, unser Techniker, darf ja nicht mitvoten. Sie dürfen weiterhören. Gleich gibt's Nachrichten im Anschluss daran Lost in Music mit Jürgen König. Nächste Woche keinen Soundcheck an Karfreitag. Deshalb Musik, die bis übernächste Sendung sozusagen in den Ohren bleibt. Tenors of Kalmar ist das aktuelle Projekt von Jimmy Tenor, Kalle Kalima und Jonas Rieper. Electric Willow nennt sich das Album und es ist so eine Art Krautjazz. Go, go, go heißt dieses Stück. Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.